Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Heute sprechen wir über drei Filme und natürlich die Oscars. Die waren ja jetzt von letzter Nacht auf heute. Wir sind beide nicht wach geblieben, um sie uns anzugucken.
Nope.
Wir haben beide drüber nachgedacht, aber unser Schlaf war uns dann doch zu heilig.
Und es gibt ja leider so etwas wie einen Vollzeitjob und es hat alles ein bisschen schwierig gemacht. Ich habe vor dem Schlafengehen, habe ich schon die ersten Interviews gesehen vom roten Teppich und dann war wirklich das Erste, was ich getan habe, als ich aufgewacht bin, bin ich sofort nachgucken gegangen. Also ich habe nichts anderes geöffnet, ich habe sofort nachgeguckt.
Ich war halt irgendwie relativ früh wach und dann war ich noch so, nee, ich will noch schlafen, ich darf nicht ans Handy, sonst verliere ich mein Müde. Und dann habe ich es halt erst voll lange vergessen und dann ist mir irgendwann eingefallen, dann war ich halt wach. Und dann war jetzt muss ich nachgucken. Naja, anyway.
Ich glaube, ich habe drüber geträumt. Wahrscheinlich so.
Probably. Heute sprechen wir über Gelbe Briefe von Ilker Çatak, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das war ja der Gewinner vom Hauptpreis bei der Berlinale, ein politisches Drama. Dann The Testament of Anne Lee von Mona Festwald, über den haben wir ja auch schon immer mal wieder so gesprochen, weil wir sehr hyped für den sind, wo es um ja diese religiöse Gemeinschaft The Shakers geht. Und dann noch The Chronology of Water, das Regiedebüt von Kristen Stewart, für das sie ja sehr lange kämpfen musste, was ja eine Verfilmung einer Biografie ist von einer Frau. Die mir namentlich so nichts sagte. Heißt aber Lydia Juknowitsch. Aber erstmal die Oscars.
Erstmal die Oscars.
Ja, wir sind happy.
Wir sind sehr happy.
Michael B. Jordan ist der Erste. Also,
thank God.
Bester Hauptdarsteller. Ich finde wirklich so, so, so verdient.
Ja.
Also, Zwillinge zu spielen, ist er nicht der Erste, der das gemacht hat.
Nee.
Aber er ist einer der wenigen, würde ich sagen, der das wirklich, also er hat es ja perfektioniert.
Ja. Er hat es geschafft, mit der Anspannung seiner Gesichtsmuskeln so kleine, aber sehr markante Unterschiede ja, zu erzeugen, dass man sie, selbst wenn sie nicht am selben Ort waren, erkennen konnte, wer war. Ein bisschen die Bewegungen und so, so kleine Nuancen, die es halt wirklich rausgehauen haben.
Ja.
Aber
halt so, dass man immer noch so diese krasse Familiarity ganz hatte, also genau. Dass die schon sehr ähnlich waren, auf eine gewisse Weise, weil halt eben dieses, weil es halt Zwillinge
sind. Eineige Zwillinge. Ich konnte früher, als ich klein war, auch nie Zwillinge sagen, deswegen habe ich immer Zwingelinge gesagt und anscheinend kann ich es immer noch nicht.
Okay, also, eineige Zwingelinge. Aber da dann halt so, wie du gerade schon sagst, so diese kleinen Nuancen reinzubringen, dass man wirklich immer gespürt hat, dass es auch ein anderer Mensch ist.
Mit und so
das,
slightly anderem Charakter auch.
Ja, und dann so den Mannerisms und so eben entsprechend zu dem Charakter. Und so,
also da wirklich großen Respekt. Und das ist einfach auch in Kombination mit diesem technischen total beeindruckend, wenn beide quasi on screen waren, obwohl es ja eine Person ist.
Ja, da auch Shoutout an Autumn Gerald Akpa, die für Cinematography gewonnen hat, als erste Frau auch.
Mhm.
Ja.
Komplett verdient.
Das ist ein bisschen crazy, finde ich. Und das ist, das habe ich nicht gefact-checkt, aber ich habe gelesen, dass jetzt auch in allen quasi non-gendered Kategorien haben jetzt auch überall hat mal eine Frau gewonnen.
Ja.
Also Cinematography war jetzt halt noch so die letzte von den halt nicht gegenderten Kategorien, wo eine Frau bisher noch nicht gewonnen hatte.
Und ich finde es irgendwie auch krass, weil es so ein bisschen die Stereotype ist, dass halt Männer sich mit der Technik auseinandersetzen, die Kameramänner und so. Also es ist ja schon immer sehr männlich konnotiert gewesen. Natürlich gab es sehr viele Frauen in diesem Feld, aber es wurde halt nie gewürdigt.
Ja.
Weil du kannst mir nicht erzählen, das ist der erste Film, wo eine Frau eben, das wissen wir auch, dass das nicht stimmt. So. Deswegen, also ja. Einfach dieses Zusammenspiel. Aus ihrer Arbeit und halt obviously Michael B. Jordan, das hat das so super rund gemacht. Und I gotta say it, I gotta hate a little bit. Abgesehen davon, dass es Michael B. Jordan einfach wirklich verdient hat und ich ihn als Nummer 1 hatte. Natürlich bin ich glücklich, dass es nicht Timmy geworden ist. Natürlich bin ich ein bisschen schadenfroh, dass es nicht Timmy geworden ist. I'm sorry. Und ich bin zwar kein Fan von Leo, das wissen wir auch, aber er war wirklich die erste Person, die aufgestanden ist, um für...
also von den Nominierten.
Von den Nominierten, ja, aufgestanden ist, um zu applaudieren. Als es Michael bekommen hat und auch wie er ihm danach gratuliert hat, wie sie sich in den Arm genommen haben, wie ihr nicht sie dann noch irgendwie sich unterhalten haben. Also es war doch schön, das irgendwie zu sehen und auch, dass es gewürdigt wird von den anderen Nominierten.
Ja, voll.
Maybe not vom...
Von Timmy.
Von Timmy.
Da auch vielleicht nochmal wichtig herauszustellen, weil ja jetzt viele meinten, oh ja, diese Ballett-Opern-Kommentare haben jetzt dafür gesorgt, dass er den nicht bekommen hat, aber das ist von der Timeline her ja gar nicht möglich. Ja. Also, dass dieses Interview einen Hype bekommen hat, war am letzten Tag, an dem das Voting noch offen war.
Ja.
So, das heißt, viele, viele hatten ja schon längst abgestimmt, gerade in so einer großen Kategorie, also so, das hat da nicht reingespielt. Er hätte diesen Oscar so oder so nicht bekommen. Und diese Kommentare sind dann halt einfach nur noch mal so on top Beweis dafür, dass er ihn auch halt einfach in unseren Augen zumindest nicht verdient hätte, unabhängig, also oder über seine schauspielerische Leistung oder auch Nichtleistung hinaus.
Ja. Dazu muss man auch sagen, dass solche Kommentare einfach entwertend sind für die Leistung, die Michael halt an den Tag gelegt hat. Er war krass, er hat es verdient, unabhängig davon, was Timmy sich an Sympathie da verspielt hat. Er hätte es so oder so erstens gewonnen. Und das jetzt zu sagen, ist einfach unfair.
Ja, und auch...
Not true.
Ja, und auch dieses, ja, er hat Zwillinge gespielt, ja, aber er hat diese Zwillinge ja auch noch sehr, sehr gut gespielt. Also so...
Beide von denen, ja.
Ja, so nicht, also dieses... Ich sage nur die Zwillinge spielen, das ist natürlich auch schon eine Herausforderung, aber da ist er bei weitem ja nicht der Erste, der das getan hat. Und deswegen das nur so als Argument zu nehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute da dann mit meinen, dass er das gut gemacht hat, aber da halt auch wieder das nicht so zu sagen.
Ja.
So Worte haben ganz viel Macht.
Stimmt.
Also auch da, das wird dann dadurch direkt wieder so ein bisschen entwertet, das Kompliment, weil es halt so...
Ja, dann sagt er hat beide...
Halt fantastisch gespielt.
Eben. So. Und nicht, oh, er hat Zwillinge gespielt.
Yeah. Ja, also ja, Michael B. Jordan.
Hard.
Nice.
Hard to you.
Very, very nice. Jesse Buckley hat natürlich für Hamlet gewonnen, hat auch niemanden überrascht.
Niemanden überrascht, auch verdient.
Ja, so clean sweep, so sie hat alle Awards mitgenommen. Gönne ich ihr.
She should. Mhm. Die erste Irin, die einen Oscar gewonnen hat in der Kategorie,
So.
Deswegen auch da. We support that.
Der Film mit ihr und Killian kann dann jetzt kommen.
Ja.
Finde ich.
Killian ist safe auch super proud.
Ja, 100%. Ja. Das auch nochmal zu Timmy, so diese ganzen Tweets zu von wegen, ja, irgendjemand sitzt da jetzt gerade und löscht das Oscar-Winner aus den Dune-Trailern wieder raus. Fand ich auch sehr witzig.
Schon funny. Oh, das wird auch lustig, wenn es dann um die Promo geht, was dann passiert. Ob Timmy dann nochmal wieder einen Imagewechsel hat, weil ich habe so das Gefühl, dass zu Dune eine andere Promo halt passt als zu Marty Supreme, obviously. Und ob die dann versuchen, wieder back in so performative Timmy zu gehen, was aber nicht klappen würde. Okay, anderes Thema, aber es wird interessant.
Mit Zendaya zusammen und so, das wird spannend. Naja, Best Picture, One Battle After Another, auch haben wir auch schon mal gesagt,
das vorhersehbar,
ist sehr vorhersehbar, weil es wirklich aus all diesen Filmen ist es der perfekte Best-Picture-Gewinner.
Ja, also, politisch, nicht zu politisch, gut gefilmt, genug Spannung, tolle Cinematografie,
halt alles,
tolles Schauspiel.
So, der hat alles halt irgendwie
einfach abgedeckt.
Gut bis sehr gut gemacht.
Ja.
So, und toll. Hat mich auch für, also ich mochte den Film ja sehr gern. Ich hätte es natürlich Sinners auch mega gegönnt, aber für Best Picture, finde ich, passt One Battle After Another an sich besser vom
Dann habe ich es auch lieber so rum,
ja,
dass Best Picture an One Battle After Another geht und die anderen an Sinners. Also ich finde, das fügt sich alles irgendwie zusammen.
Ja, und dass Paul Thomas Anderson endlich auch für Best Director gewonnen hat. Auch da, ich hätte es Ryan Coogler gegönnt, gerade mit dieser Zwillingsdynamik. Das ist bestimmt auch schwierig, das halt zu dirigieren.
Ja.
Aber auch da fand ich Paul Thomas Anderson. Ich glaube, das war jetzt so ein bisschen auch bei ihm so ein Karriereding. So, er hat noch nie einen bekommen. Und er hat aber einige Filme, die, ne? So, und ich fand bei ihm richtig, richtig schön, dieses, was er da dann gesagt hat. Wobei, war das bei Best Director oder bei Best Picture? Ich glaube, es war bei Best Picture, wo er sich auf das Jahr 1975 bezogen hat, in dem halt unter anderem eben Dr. Afternoon, Jaws, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Barry Lyndon, noch einen, den er genannt hat, den ich jetzt gerade vergesse, und halt meinte, das sind ja alles tolle Filme. Wobei, ich glaube, es war bei Best Director, weil er hat 5 genannt und das würde bei Best Picture ja gar keinen Sinn ergeben. Anyway, so, und er meinte so, das ist, du kannst dir davon halt keinen rauspicken und sagen, das ist der Beste. So, eben. So, dass Dr. Afternoon zum Beispiel nicht gewonnen hat. So, Sidney Lumet hat, glaube ich, nie einen Oscar gekriegt. What do you mean? So,
ja.
Und deswegen meinte er dann aber auch jetzt auch auf die anderen Filme, die jetzt halt nominiert waren, bezogen, so von wegen, das ist hier, der Film ist jetzt gerade der, der das bekommt, aber das heißt nicht, dass er das quasi für immer aus dieser Auswahl so ist. Und das fand ich einfach ein sehr schönes so Sentiment, auch mit diesem Bezug daneben auf das,
That's true, Und Best Picture muss man ja auch immer dazu sehen, dass man kann es natürlich sehr technisch und vibe-mäßig, whatever, einschätzen. Aber gerade sowas ist am Ende des Tages ja auch extrem subjektiv. Mhm. Also natürlich jede Kategorie, aber ich finde Best Picture nochmal auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, und dann das erste Jahr ja jetzt, wo Casting auch einen Award bekommen hat. Und da hat One Battle After Another auch gewonnen. Cassandra Kulukundis. Something like that.
Auch verdient.
Ja, und ja.
Hier, wie hieß?
4 Frauen nominiert, nur ein Mann.
Wie hieß die Tochter von Leo? Die Schauspielerin?
Chase Infinity.
Ganz genau. Allein dafür.
Ja.
Dafür. Dafür verdient sie den Oscar.
Ja. Ja. Und dann, was ich ja predicted habe, Frankenstein bei Best Costume Design.
Mhm.
So, weil ich das schon, das fand ich ja richtig toll. Auch wenn ich sonst so meine Struggle habe mit dem Film.
Ich verstehe aber nicht, warum Make-up auch an Frankenstein gegangen ist. I'm sorry, es war nicht meins.
Sinners, also wir haben von den anderen nicht alle gesehen, aber Sinners, finde ich, hätte den kriegen können.
Ja.
Weil fand ich deutlich besser als Frankenstein. I'm sorry, ich habe das hier auch schon zigmal gesagt. Ich bin kein Fan von der Umsetzung vom Design bei Frankenstein.
Und ich habe aber das Gefühl, diese Auswahl ging so ein bisschen auf diese Idee zurück und nicht unbedingt das, was man am Ende auf dem Bildschirm gesehen hat. Deswegen Kostüme, das akzeptiere ich absolut.
Ja, ich glaube, sonst, wir müssen jetzt hier nicht jede Kategorie durchgehen. Ich glaube, das wird dann auch ein bisschen langweilig. Sollen wir mit den Filmen anfangen?
Wir starten rein.
Okay, fangen wir an mit Gelbe Briefe. Der auch hier bei der Berlinale prämiert ist und dann eben den goldenen
Bären
gewonnen hat. Der Film handelt von einem verheirateten Paar, einem Ehepaar. Sie ist Schauspielerin, er ist Theaterregisseur und Professor an der Uni, für Drehbuchschreibe. Er verliert dann seinen Job, weil er sich politisch geäußert hat. Der Film spielt in der Türkei, wurde aber gedreht in Deutschland.
Ja. Ankara war dann Berlin und Istanbul war Hamburg.
Genau, es wird dann auch so gezeigt. Es gibt
einmal so eine Karte und dann wirst du so eingeordnet.
Ja.
Das ist ein bisschen funny, aber.
Ja, fand ich aber ganz cool irgendwie dann. Also im Trailer war ich erst ein bisschen, aber dann im Film fand ich es ganz cool. Die beiden haben noch eine 13-jährige Tochter. Und Ja, haben dann eben Geldprobleme, weil er nun mal seinen Job verloren hat. Er muss sich dann auch ja, juristischen, also eine Anklage irgendwie stellen. Und ja.
Auch die Mutter verliert quasi ihren
Ja.
Job, weil das Stück auch zu politisch war und deswegen wieder auf eine andere Produktion zurückgegriffen wird. Und da äußert sie sich dagegen und wird dann quasi aus diesem Theater geschmissen,
Genau.
weil sie sich dem nicht beugt. Das heißt, sie haben von beiden Seiten finanzielle Probleme, müssen dann bei der Mutter des Vaters unterkommen, erstmal.
Eben in Istanbul anstatt Ankara.
Genau. Seine Ex-Kollegen aber noch in Ankara und
Ja.
kämpfen dort, kämpfen in Anführungsstrichen, aber sie gehen auf Demonstrationen und äußern sich immer noch politisch, aber er ist halt nicht vor Ort und kümmert sich eher um die, erstmal um die Geldstruggle, die
Ja,
stattfinden.
genau. Ich fand den Film gut, beziehungsweise ich fand ihn sehr gut am Anfang und es hat dann für mich stark nachgelassen, weil ich finde, der Fokus dann sehr geschiftet ist auf halt so ein melodramatisches
Ja,
Family-Drama hin,
ja.
weg von eben diesem großen Thema mit politische Äußerungen und so weiter und allgemein politisches Klima und wie das sich dann auf Job und so weiter auswirkt und so.
Ich fand den Film auch am Anfang besser, oder er hat so angeteased, dass jetzt noch was Krasses kommt. Ich fand es teilweise, wenn ich es in harten Worten sage, feige, weil immer so ein bisschen drumherum geredet wurde, nur leicht angestrichen. Aber gegenüber dem, was hinter diesen ganzen Maßnahmen steckt, also das Politische, das wurde nicht richtig benannt. Und man könnte sagen, ja, es ist eine Kunstform, die, das als Interpretationsspielraum zu geben. Aber ich fand es in der Art und Weise einfach zu oberflächlich, ein bisschen pretentious und ja, einfach nicht mutig genug, was ich finde, vor allen Dingen, wenn du so einen Film dann ja auch in Deutschland drehst, also deswegen ja dann nicht so viele Probleme. Also ich meine jetzt hier die Saat des heiligen Feigenbaums, die haben ja trotzdem im Iran gedreht, so, und die waren trotzdem krass politisch, so. Und ja, deswegen hat mich dann am Ende doch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, jetzt kommt krasse Kritik, jetzt kommt was.
Naja, passt ja aber zu der Einstellung der Jury bei der Berlinale.
Ganz genau. Favorite Letterboxd Rezension war, ja, das ist genau die Art von Film, die Wim Wenders als politisch okay als dann den Goldenen Bären verleihen würde, ja.
Ja, also auch spannend, den halt in Deutschland dann zu drehen und dann halt mit dieser Thematik, wo es halt um so Faschismus oder wachsendem Faschismus zu gehen scheint, würde ich jetzt, so würde ich es
Ja.
interpretieren auf jeden Fall.
Ja, was aber ja auch in der Türkei so passiert,
Ja,
ne?
so, ne? Aber dann halt in Deutschland dann so, ja, ist das fucking Play about us.
Ja.
So,
Aber auf beiden Seiten
ja.
einfach zu wenig dann.
Ja, genau.
Ja.
So, da halt eben an sich das hier dann zu drehen und damit in gewisser, was du gerade meintest, so in gewisser Sicherheit quasi zu sein und dann aber nicht durchzuziehen.
Ja.
Also ich fand das Schauspiel
Ja.
stark, zum Teil solide, zum Teil echt stark und fand auch Aspekte wie dieser, also wie der Theater dann noch mit eingebunden wurde, spannend und sehr kreativ und auch echt cool für den Film und so von der ganzen Thematik her, aber auch da ist mir dann halt der Fokus davon wieder zu sehr abgerutscht
Ja.
hin dann zu diesem Familiendrama oder Melodrama. Ja, weil der Höhepunkt vom Film war dann eigentlich eine Sache, die mit all dem wirklich gar nichts zu tun hatte. Also so dieser
Ja.
Spannungspunkt, der dann Richtung Ende des Films war.
Ja, es wurde so hingearbeitet auf so eine Moralfrage, die in gewisser Weise so oder so bestehen blieb. Aber am Ende, ja, also es gab diese eine Szene, die ich jetzt nicht weiter ausführen werde, obviously, Aber es fing halt an mit Moral und es endete in was ganz anderem.
Ja.
Und deswegen, also da war ich auch schon, die Moralsache fand ich ein bisschen pretentious, weil das hättest du anders inszenieren können, das hättest du nochmal anders verpacken können. Aber dann ist ja ganz abgerutscht, dann war es ja irgendwie, da war nicht mehr das Thema, auch das Ende, so war ich so, was wollt ihr mir mit diesem Ende sagen?
Ja, das war auch, also so vor allem wirklich die letzten, also die letzte Szene allgemein war dann halt wirklich quasi nur noch dieses Familientrama, also eine Resolution dazu. Und dann war wirklich die allerletzte Szene, da war ich so, hä? So,
guck mal, die allerletzte Szene habe ich schon wieder vergessen.
Hat halt so gar keinen Impact irgendwie hinterlassen bei mir.
Und mir ist bewusst, dass wir ja immer so welche sind. Wir brauchen immer irgendwie mehr politisches Engagement oder gesellschaftskritischer. Aber ich meine, das ist ein Film, der politisch kritisch sich darstellt.
Ja,
so.
Wenn du Politik als ausgesprochenes Thema in deinem Film hast und nicht nur als so Basis für die Story oder so.
Dann zieh durch.
Ja.
So, dann dürfen wir auch diesen Anspruch an diesen Film haben.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn du einen goldenen Bären kriegst, I'm sorry. Aber dafür war es dann halt, ja, eine Freundin von mir hat den Director interviewt. Und sie hat den Film dementsprechend natürlich auch öfter mal geguckt schon, weil sie ja dann darüber geschrieben hat. Und sie war am Anfang sehr begeistert von dem Film. Als sie den Director dann aber getroffen hat nach dem Gespräch, war die so ein bisschen underwhelmed. Und dementsprechend konnte sie ja auch ein bisschen meine Meinung dann so nachvollziehen, weil sie am Anfang ein ganz anderes Gefühl hatte, aber am Ende ist sie auch in die Richtung gelenkt worden, die wir jetzt haben.
Ja, also ich war wirklich am Anfang von dem Film, war ich noch so, boah, ich glaube, das wird so ein 4-Sterne-Ding. Ich war so richtig zuversichtlich.
Ja.
Dann am Ende war ich halt eher so bei 2 Sternen, also bin ich so in der Mitte bei 3 gelandet. Für den gesamten Film.
Ja, ich glaube, ich würde 2,5 geben.
Ja.
Das ist auch wieder typisch,
ja.
Halber Sternenunterschied, ja.
Ja, ja. Also, ja, aber kann man sich schon angucken. Also ich finde, vom Konzept her und so finde ich es sehr spannend. Die Grundstoryline finde ich auch sehr spannend. Hätte man halt noch ein bisschen mehr Mut zeigen können.
Und am besten halt auch auf Original mit Untertitel gucken, weil die deutsche Synchro soll ganz schlecht sein.
Okay.
Habe ich gehört.
Ja. Naja, haben wir zum Glück nicht, nicht gemacht. Auch noch vielleicht interessant zu erwähnen, eben ganz vergessen, der Regisseur von dem Film, der hat auch das Lehrerzimmer gemacht in 2023. Hast du den gesehen?
Nee, aber der stand auf meiner Liste.
Ja, ich fand den richtig, richtig gut. Also der ist ja mit Leonie Benesch und die spielt sich da echt die Seele aus dem Leib. Und auch so von der ganzen Thematik her und so fand ich den Film richtig eindrucksvoll. Ja.
Also das Können ist da.
Ja, aber da so halt, da war halt die ganze Handlung so mehr contained. Einfach dadurch, dass es halt eben in dieser Schule gespielt hat, in diesem Schulkontext. Und dadurch hattest du dann gar nicht, oder hatte ich zumindest dann gar nicht das Gefühl, oder hätte noch so viel mehr gemacht werden können, weil du warst so, nee, für diesen schulischen Kontext, in dem wir uns da befunden haben, hat das halt völlig ausgereicht. Aber bei Gelbe Briefe hättest du halt, weil das halt ein viel größer angesetzter Plot ist. Ja, hättest du halt noch mehr machen können. Ja, das nur dazu.
So,
kommen wir zu unserem highly anticipated The Testament of Anne Lee. Genau, Regie Mona Fastwold. Die hat den Film geschrieben zusammen mit ihrem Mann Brady Corbet. Und die haben zusammen zuletzt The Brutalist zusammengeschrieben, bei dem er Regie geführt hat. Also es ist jetzt quasi
andersrum.
Einmal andersrum. Da habe ich auch direkt noch eine Theorie dazu, weil ich auch noch mal so über Kristen Stewart und Chronology of Water nachgedacht habe, der ja total schwer zu machen war für sie, weil sie gar kein Funding bekommen hat. Und Testament of Anne Lee ja auch schon ein größeres Unterfangen, größere Produktion war und so weiter. Ob halt Mona als halt Regisseurin das geholfen hat, dass sie schon als Autorin bei The Brutalist mitgemacht hat, der ja bei den Oscars auch gut lief und dadurch, dass da wieder quasi dieses Duo dann war und sie ihren Mann auch an ihrer Seite hatte, ob das nicht einfach auch ein krasser ausschlaggebender Punkt war, weshalb sie dafür überhaupt Funding bekommen hat.
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Weil ich glaube dann so, es ist traurig, das zu sagen, und ich möchte mich hinstellen und sagen, eine Frau kann das alleine. Ja, eine Frau kann das alleine. Ja. Aber wenn man sich halt dieses System trotzdem anguckt, dann ist es einfach hilfreich, wenn du einen Ehemann hast, der sich da hinstellen kann und für seine Frau vouchen kann, der die Kontakte hat, der ja. die Credits hat, der mhm. in der ganzen Bubble eh beliebt ist, dann ist ja. es, glaube ich, einfach dadurch so Vitamin B.
Ja.
Ist leider so. Mhm. So.
Ja.
Ja. Spricht jetzt aber trotzdem nichts gegen ihre Leistung, ganz nee. Unabhängig davon, einfach nur, weil sie kann was, sie hat es auch alleine verdient, das ja. hinzukriegen. So.
Da auch noch zu ihren Credits, also sie hat schon ein paar mehr Sachen gemacht und sie hat vor allem The Crowded Room auch mitgemacht, mhm. also auch mit ihrem Mann wieder zusammen und noch einem weiteren Mann zusammen. Ja. Zwei weitere Männer, wie auch immer. Jedenfalls The Crowded Room, eine Serie bei Apple TV Plus mit Tom Holland, die ich wirklich sehr, sehr gut fand, die aber total auch under the radar war und irgendwie, weiß ich nicht, keiner hat die geguckt gefühlt. Aber da hat sie auch Regie mitgeführt. Ja, so, kommen wir aber zu Testament of Anne Lee. Es geht um Anne Lee und wir begleiten sie von Kindheit an und dann bis hin eben zu der Gründung von ihrer Glaubensgemeinschaft The Shakers und ja, so ihrem Leben dann innerhalb dieser Gemeinschaft und als ja, leitende, führende ja. Person von dieser Gemeinschaft und wie die sich entwickelt und mehr Mitglieder gewinnt. Und wofür sie steht, wie sie überhaupt dazu gekommen ist und so weiter.
Ja, wie die nach Amerika in die USA umgesiegelt sind und wie das ja.
Alles aus England.
Ja, das war auch ein ganzes Unterfangen,
ja.
davon quasi null auf, mhm. also aufzubauen.
Ja. Wir haben den Film auf 70 mm geguckt. Wenn ihr diese Möglichkeit habt, tut es.
Do it.
Das ist schon wirklich in der ersten Szene. Das ist nämlich auch ja. eine Szene, die man im Trailer sieht. Und ja. der Unterschied ist
krass.
Wirklich so ja. doll.
Es war jetzt mein erster Film, den ich mhm. in 70 mm geguckt habe. Und ich bin auch sehr froh, dass es dieser Film war.
Ja.
Einerseits ist es so oder so geil. Ja. Es war aber auch ein richtig guter Film. Ja. Also es hat, diese Kombination hat es dann auch richtig gemacht. Mhm. Eine richtig tolle Erfahrung.
Ja, war richtig, richtig schön. Also ja, wie man schon hören kann, der Film sieht wunderschön aus. Er mhm. ist richtig, richtig schön gefilmt. Unserer Meinung nach hätte der zum Beispiel die Nominierung für Best Cinematography mehr verdient ja. als Frankenstein.
Ja, 100%.
Aber die haben diesen Film ja einfach nicht campaigned. Der kriegt auch keinen Physical Release. Der kommt einfach nur digital. Alles eine absolute Katastrophe. Die haben das total gebutschert, ja. diesen Release von dem Film. Wir sind nämlich große Fans.
Große Fans. Und also wirklich auch die ganzen Kameraeinstellungen, die Bewegungen, abgesehen davon, wie schön es einfach ne, von den Farben alles aussieht. Und das sowieso auf 70 Millimeter. Aber es ist halt, alles daran war toll. Also mir fällt jetzt keine Szene ein, wo ich sage, das hätte man jetzt hier anders machen können.
Ja.
Nee.
Das war ganz alles toll. Das Licht überall, wie das ist. Also zum Teil, du hast schon viel halt einfach sehr natürliches und auch natürlich aussehendes Licht, aber es gibt immer wieder Szenen, wo Licht halt sehr intentionell benutzt ja. wird und sehr hervorgehoben ist. Und
was auch richtig cool ja. in dieser Thematik ja auch ist, gerade weil es ja um Religion, um Glaube mhm. geht und da ja auch Licht und Schatten so ein riesen Ding ist mhm. und damit zu spielen, das dann damit einzuarbeiten, das war so passend mhm. und so gut gemacht, ja.
Ja, voll. Wir haben Amanda Seyfried in der Hauptrolle als eben Anne Lee und dann ihren Bruder William Lee, der wird gespielt von Lewis Pullman. Und dann haben wir noch weitere Leute im Cast, die man zum Teil kennt. Bisschen vielleicht, zum Teil weniger. Christopher Abbott zum Beispiel. Ja, aber ich finde alle.
Alle haben richtig gut gespielt. Mhm. Amanda sowieso, also grandios. Das ja. war richtig gut.
Richtig, richtig gut. Richtig schön gesungen auch. Also es wird sehr viel gesungen und getanzt in dem Film, weil das eben ja, eine Art der Glaubensauslebung von dieser mhm. Glaubensgemeinschaft von den Shakers halt ist. Daher auch der Name, weil sie halt eben diesen Schütteltanz dann auch machen. Ja.
Richtig krasse Choreografien und die auch sehr, sehr toll inszeniert, weil es selten eine Person alleine ist, die diesen Schütteltanz macht, sondern das oft halt wirklich in einer großen Menge in der ganzen Glaubensgemeinschaft stattfindet. Und ja, toll. Aber da kommt dann zu diesem Punkt, wo ich so einen kleinen Kritikpunkt habe. Also, natürlich wird sehr viel gesungen, sehr viel getanzt und das finde ich auch sehr passend, dass das passiert. Aber ich finde, nicht alle Lieder hätten so viel Instrumentales, Instrumental sein müssen. Weil ich es teilweise einfach stärker gefunden hätte, hätte man mehr mit Stimmen gearbeitet, mit verschiedenen Stimmhöhen oder halt gerade, wenn man so Tiefstimmen hat und wie man sich manchmal auch irgendwie in der katholischen Kirche oder so, wenn da so ein Chor ist und die Männerstimmen sind so tief und dadurch dann halt so eine Dynamik und so eine Atmosphäre und so eine Stärke ausgearbeitet wird. Ich finde, das wäre an manchen Stellen stärker gewesen. Es gibt genügend Szenen, wo es dann passt, wo ich finde, das ist ein gutes Zusammenspiel zwischen ja, Stimmen und Instrumenten, aber ich fand es nicht immer passend.
Ja.
Und es gibt eine Szene, wo auch gesungen wird, die hat mich eher an High School Musical erinnert.
Ja, die ist sehr komödiantisch inszeniert, was nicht so sonst zum Ton des Films passt.
Was da passiert, finde ich verständlich, weil das sind alles, ja,
das sind halt Legenden,
die erzählt werden, das passt absolut. Das muss dann nicht realistisch sein, aber wie es dann inszeniert wurde, war es für mich einfach ein Ticken zu humorvoll, weil es nicht reingepasst hat.
Ja, weil es auch vom Gesang und von der Stimme her und wie der Charakter sich vorher dann schon verhalten hat und so weiter, war es dann eben zu comedic einfach.
Eben, ganz genau.
Das, da gehe ich voll mit. Ja, für mich hat das alles sehr gut funktioniert. Ich war so, sign me up, ich bin nicht religiös, aber...
Ja, das war ich aber so. Auch. Ich so, die Tänze will ich mitmachen.
Ja, nee, aber auch so halt, das, also so dieses mit den Instrumenten dann noch, also es, dann gibt es ein Lied, wo dann halt so eine E-Gitarre noch mit einsetzt und ich war so, geil. Also, auch wenn das natürlich zu der Zeit ja gar nicht passt und so, ich fand dann diesen Kontrast auch einfach irgendwie ganz cool. Dieses Zusammentreffen von diesen, ja, zum Teil chorartigen Gesängen mit dann eben dieser E-Gitarre dazu, das fand ich, ja, also für mich hat das sehr gut funktioniert, mir hat das sehr Spaß gemacht. Ja. Ich höre jetzt auch die ganze Zeit den Soundtrack.
Ja, aber same. Also das war halt bei mir bei ein paar Liedern, die mich dann so ein bisschen rausgezogen haben, die ich per se auch gut fand, die Lieder. Also daran liegt es gar nicht, sondern ich hatte so, ich hatte eine kleine andere Vision an diesen Stellen.
Ja.
Aber das ist ja jetzt trotzdem Kritik auf hohem Niveau, weil ich es halt trotzdem richtig, richtig gut fand.
Ja.
Und ich sag's nochmal, gerade die ganzen Tanzszenen, die Choreografien, ich hatte einfach richtig Bock da mitzumachen. Ich war so, okay, ja, let's join the Shakers. Also ich war so, ich bin mit einem Fuß bin ich schon in dieser Sekte mit drin. Let's go.
Das ist keine Sekte, das ist eine Glaubensgemeinschaft.
Eine Glaubensgemeinschaft, ja.
Ja, und einfach dieses Leben von Anne Lee fand ich halt wirklich unfassbar spannend. Also was sie durchgemacht hat mit dann, ja, wie sagt man, Totgeburten.
Ja.
Ja. Und so und ja, an Trauma, was sie irgendwie erlitten hat und wie das sie dann irgendwie geformt hat und geprägt hat und so, fand ich sehr spannend. Also es scheint ein sehr, sehr spannender Mensch gewesen zu sein. Also weil die gab es ja wirklich, das basiert ja alles auf halt den entsprechenden Büchern, die darüber geschrieben wurden und so weiter. Die wurden auch, das fand ich ganz cool, irgendwie im Abspann dann so auch bei den Credits halt mitgenannt, so auf welche Bücher da zurückgegriffen wurde. Das habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen, dass das so explizit gemacht wurde. Das fand ich auch einen schönen Touch.
Ja. Und allein, wenn man sich nochmal die Geschichte von Andy anschaut. Also die Besonderheit ist natürlich, dass sie eine Frau ist, die dann eine führende Rolle
in dieser Glaubensgemeinschaft ist. Sie ist Mother, sie ist die Mutter von allen, sie ist basically der neue Jesus. Und gerade da ist es ja eben, also es wurde auch immer gesagt, so von wegen, ja, Gott hat uns alle nach seinem Ebenbild erschaffen, also ist Gott männlich und weiblich. Mhm. Und das zu diesem Zeitpunkt halt auch schon so einzuordnen, finde ich irgendwie...
Sie war sehr woke.
Ja, und nicht nur sie, das war ja sogar schon vor ihr. Ich meine, als sie in die Shakers eingetreten ist, so, sie hat es ja nicht gestartet, sondern selbst da war schon halt genau dieser Gedanke eigentlich die Basis dieser Glaubensgemeinschaft. Aber wie sie es dann noch auch weiter irgendwie geführt hat in diesem Film, natürlich wissen wir nicht hundertprozentig, wie es dann in echt war, aber dass sie auch absolut gegen Sklaverei dann war, hat man gemerkt. Also in vielen Sachen einfach, man sagt, okay, ja, sie hatte einen guten moralischen Kompass, ja. Also,
let's go. Voll. Und ja, allgemein die Inszenierung, also es gibt dann eben Szenen auch auf diesem Schiff und so weiter. Und das haben die auf einem Schiff vor... Göteborg, oder das Schiff hier heißt auch, glaube ich, Göteborg. meine schwedische Freundin ist stolz machen. gedreht und halt waren eben wirklich auf diesem echten Schiff und so. Und das war jetzt nicht irgendwie auf einer Soundstage alles, sondern
ja, es war und halt, das sieht man auch. Ja, das sieht man halt wirklich. Das gibt dem Film nochmal so viel mehr Leben.
Und auch, das gibt halt ja noch relativ am Anfang vom Film so eine sehr lange halt Tanz-Sing-Sequenz, wo die Kamera sich die ganze Zeit so in diesem Raum im Kreis dreht und dann immer wieder unterschiedlichen Leuten folgt. Und es ist halt ein ganz langer Take. Und was das an Choreografie allein, also von der Choreografie quasi, wie die Menschen sich bewegen, aber dann eben auch in die Choreografie in dem Zusammenspiel mit der Kamera und Ton und so weiter. Also, grandios. Das war so, so schön. Ich hätte mir das direkt gern nochmal angeguckt.
Zurückspulen.
Ja.
70 Millimeter.
Entschuldigung, können wir einmal... Können wir nochmal? Ja, also großer Fan, bin sauer auf Searchlight Pictures, dass die den Release von dem Film so verkackt haben, sorry.
Ja.
Anders kann ich es nicht sagen.
Ist so.
Ja, definitiv große, große Empfehlung.
Guckt euch den an.
Ja, sehr spannende Geschichte. Ich habe 4,5 gegeben, du glaube ich 4.
Ja.
Ja. Klassisch.
Klassisch. Klassisch. Aber bei mir war das halt dieser Musikpunkt. So. Das war es dann am Ende.
Ja.
Ja,
was bei mir halt noch dieser halbe Stern ist, dass ich mir an manchen Stellen noch ein bisschen mehr einfach von über sie gewünscht hätte oder noch mehr von bestimmten Aspekten in ihrem Leben oder so, die dann an manchen Stellen vielleicht ein bisschen kurz gekommen sind. Also zum Beispiel auch, ich hätte mir gerne noch mehr über die Beziehung zu ihrem Bruder gewünscht. Also die ist immer da, aber da hätte ich mir gerne noch vielleicht eine Szene mehr oder so gewünscht.
So ein bisschen, warum er sie so krass unterstützt von vornherein.
Ja, und so auch über ihn noch mal ein bisschen mehr zu erfahren, weil da Sachen so angedeutet werden.
Stimmt.
Was dann einfach nie wieder Thema ist. Und da, hätte ich mir einfach noch so ein bisschen mehr gewünscht.
Ja, und schreibe ich. Ja.
So, kommen wir zum nächsten Film oder hast du noch was zu Andy?
Nö.
Okay. Dann The Chronology of Water. Regiedebüt von Kristen Stewart, prämiert auf Cannes. Hauptrolle, die Lydia Juknovic, wird gespielt von Imogen Poots. Ich finde den Namen so süß irgendwie. Die kennt man vielleicht aus The Father. Ich habe sie gesehen jetzt zuletzt in Hedda, der bei Amazon Prime rauskam. Das ist eine Verfilmung von Nia DaCosta von Hedda Gabler, dem Stück war, mit Tessa Thompson und Nina Hoss.
Ich erinnere mich noch, als du darüber gesprochen hattest.
Ja, ich war ja nicht der größte Fan von dem Film, aber sie war da auch auf jeden Fall gut drin. Ja, dann Tora Burt, Jim Belushi, Tom Sturridge, also auch so ein paar Namen, die man auf jeden Fall schon mal irgendwie gehört hat. Es geht eben um Lydia, die eine sehr sehr schwierige Kindheit und Jugend hatte, mhm. weil sie Missbrauch von ihrem Vater aus erfahren hat.
Ja, sexuellen Missbrauch.
Ja, und dann eben entsprechende Schwierigkeiten hat, irgendwie ihr Leben schon als Teenagerin, aber dann eben mhm. auch als heranwachsende Frau irgendwie zu navigieren. Sie nimmt an Schwimmwettkämpfen teil, versucht darüber auch ja, ein Stipendium zu bekommen und um dann ans College gehen zu können, weil es denen finanziell jetzt auch nicht so gut geht, dass sie mhm. sich das leisten können oder wollen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen offen. Ja.
Und sie möchte am liebsten ja schon weiter weg.
Mhm. Eben weg von dem
Vater, ganz ja, ne? genau.
Die Schwester ist schon, ihre ältere Schwester ist schon früher ausgezogen, hat sie quasi alleine zurückgelassen.
Mhm.
Ja, und sie findet dann aber irgendwie immer wieder auch zum Schreiben. Also ja. neben dem Schwimmen ist so das Schreiben für sie ein Zufluchtsort.
Ja.
Ja. Wie fandest du den Film denn?
Mein erster Gedanke während und nach dem Film war, das ist genau der Film, den ich mir vorgestellt habe, den Kristen Stewart macht. Also wie der inszeniert wurde, wie der geschnitten mhm. wurde, wie der Vibe war, die Farben, mhm. die Musik, auch das schauspielerische Arsch auf Eimer Kristen Stewart.
Mhm. Ja,
ja.
Gehe ich mit, ja.
And that's a good thing.
Mhm.
Also ich fand den Film gut.
Oh, ich sehe gerade bei Letterboxd, du bist einen halben Stern
hochgegangen. Ich bin einen halben Stern hochgegangen, ja. Weil ich nochmal drüber nachgedacht habe.
Also von 3 auf 3,5.
Ja, von 3 auf 3,5. Es war natürlich a lot. Aber ja. ich meine, es ist ein Film über sexuellen Missbrauch, über PTSD, was gerade in ihrem Leben halt auch ein Riesenteil ist, weil das schwingt in jeder Lebenslage bei ihr mit. Sie mhm. kommt kaum klar. Das ist einfach krass. Sie wandt sich an den Alkohol. Also es ist ein Riesenthema halt. Und an manchen Stellen fand ich das sehr gut inszeniert, an manchen mhm. Stellen weniger gut.
Mhm.
Ich fand es sehr nice, wie das dann filmisch inszeniert wurde. Ja. Filmisch fand ich den richtig klasse, richtig, richtig klasse.
Mhm.
Inhaltlich hat es dann manchmal für mich ein bisschen gehakt.
Mhm.
Ich kann nicht mal richtig jetzt so pinpointen, was genau. Weil du kriegst halt schon so einen Schwall an Eindrücken. Das ist jetzt im Nachhinein ein bisschen schwierig, das auseinander zu dröseln, was es genau war. Aber an manchen Stellen so hat mir irgendwas gefehlt oder war das dann irgendwie nicht für mich die richtige Richtung. Nicht mal, dass ich sage, jetzt so läuft PTSD, hab das nicht. Aber wie es geschrieben wurde, wie es erzählt wurde, mhm. ja.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit zu einem gewissen Grad. Ich hatte halt so einen Moment, wo ich mir dachte, oh, ist irgendwie ganz schön repetitiv. Und dann war mhm. ich so, naja, ergibt Sinn, weil es ist halt
ja.
ihre mhm. posttraumatische Belastungsstörung, die sie halt in diesen immer wieder gleichen Mustern
ja.
handeln lässt und sie da nicht rauskommen lässt, weil sie auch nicht die entsprechende Hilfe bekommt,
ja.
die sie eigentlich bräuchte, sondern eben, wie du ja gerade auch schon meintest, dann sich in den Alkohol oder auch zum Teil mit Drogen ne, mhm. irgendwie versucht zu betäuben.
Aber auch mit Sex. Also
ja.
das ist ja auch ein Ding, Menschen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, das passiert ja oft so, ich bin jetzt obviously keine Expertin, aber es ist ja, manche verschließen dann komplett, andere sind dann zum Beispiel hypersexuell
ja.
und es ist eher so in ihrem Fall in die Richtung.
Ja, ja und das fand ich da aber wieder auch alles gut inszeniert mhm. in dem Sinne, das ist ja so eine Sache, über die haben wir auch schon mehrfach im Podcast gesprochen, du musst nicht alles zeigen,
ja.
damit der Zuschauer das dann auch versteht. Also es ist hier alles deutlich genug mhm. und eindeutig genug inszeniert. Also bei manchen Sachen braucht man vielleicht ein paar Szenen, wo das so angedeutet mhm. wird, um zu checken, ah okay. Aber irgendwann gibt es halt immer einen Punkt, würde ich jetzt mal behaupten, wo jeder halt checkt, was abgeht.
Ja.
Und das ist halt hier eben ganz viel so. Also man sieht die traumatischen oder retraumatisierenden Sachen oder so, sieht man nicht in einem Ausmaß, wo es dann auch für das Publikum halt so hard to watch
ja.
ist. Und es wird aber trotzdem die Emotionalität dabei deutlich und die
ja.
Schwere davon.
Und das fand ich aber trotzdem interessant, dass die Freundin, mit der ich den Film geguckt habe, sie fand den teilweise sogar auch, also sie fand ihn gut, aber sie fand ihn auch too much.
Ne? Ja, der war schon doll.
Der war schon doll. Aber ich meine, nach Josephine ist nichts mehr zu doll. Also einerseits checke ich halt, dass es ihm zu doll ist, aber auf der anderen Seite fand ich, es ist immer noch ein guter Grad gewesen an dem, wie viel man jetzt zeigt und nicht. Was einfach viel doller ist als die traumatisierenden Szenen, sind halt die retraumatisierenden Szenen, die mitzubekommen, was in ihr passiert. So.
Die Erzählung dann, eben. Also sie schreibt dann obviously auch darüber und so weiter und das dann halt alles zu sehen. Da komme ich aber auch direkt jetzt gerade nochmal zu einem bisschen unrelated, aber related Punkt. Was mich ganz doll an diesem Film gestört hat, an der Inszenierung, ist, dass das Vergehen der Zeit nicht gut genug dargestellt wurde. Also so, erst schreibt sie alles auf Papier. Wir sind auch in den 80ern, das sieht man auf dem, in dem Briefkopf von, als es um diese Stipendiate da irgendwie geht. Irgendwann hat sie dann auf einmal einen Laptop und schreibt da irgendwie drauf.
Habe ich aber dann auch nicht gerafft, wo wir waren, weil ich dachte, da gab es schon Laptops, hä?
Ja, weil Imogen Poots sieht mit, weiß nicht, dann 20-ish in den 80ern genauso aus wie dann irgendwann in den 2000ern.
Ja.
Dementsprechend irgendwie 30 Jahre oder 20 Jahre später.
Ja.
Da haben sie mir nicht genug gemacht. Da waren sie so ein bisschen, na gut, jetzt hat sie keinen Pony mehr.
Ja.
So, und da war ich so, okay, Leute, das war echt nicht so gut, weil dann auch, dann kommt einmal so dieses so, ja, und dann, ja, 8, 9, 10. Und ich war so, wait a minute, wir sind gerade 10 Jahre gesprungen.
Wo?
Du hast dich kein Stück verändert.
Nee, eben.
Das hat mir ganz sehr gefehlt, weil mir das auch das Gucken vom Film erschwert hat, weil ich dann immer so nachdenken musste, so aktiv, so richtig so, ah, okay, aber...
Ich weiß, ist das jetzt ein Flashback?
Ja.
Oder weil halt auch viel mit diesen Flashbacks gearbeitet wurde, was ja ein richtig gutes Tool ist, um halt auch dieses PTSD zu zeigen und so. Aber gerade dadurch war es dann halt verwirrend. So, ist das jetzt ein Zeitsprung oder ist das ein Rückblick?
Ja.
So, what's happening here?
Und so dann zum Teil findet sie sich dann irgendwie nochmal wieder in einer Situation mit, ich würde jetzt mal einer Mentorin sagen, was dann aber auch nochmal irgendwie eine komische Beziehung ist, um das jetzt mal gelinde auszudrücken, wo ich also bin, wie kommen wir jetzt auf einmal in diese Situation?
Und warum war das jetzt nur so kurz? Weil, warum wurde das jetzt nicht näher thematisiert? What's happening?
Hättest du halt rausschneiden können, hätte dem Film nicht geschadet, sondern eher noch ein bisschen...
Es wird da dann auch so schnell weggecuttet, dass das also nie.
Ja,
entweder mehr... Oder weniger.
Ja, genau. Ja. So, und da dann eher weniger, weil der Film geht 2 Stunden, ein bisschen drüber. Hat man auch
nicht geschadet,
gespürt, dass der 2 Stunden geht. Ja, gerade weil dann auch eben, finde ich, das spielt dann auch wieder mit rein, dass man halt nicht deutlich sieht, wie viel Zeit vergeht. Das heißt, man denkt so, boah, da passiert aber gerade ganz schön viel in irgendwie gar nicht so viel Zeit, weil sie verändert sich ja nicht. Und dann heißt es auf einmal so, ja, 10 Jahre später.
Ja, das unterschreibe ich.
Ja.
Unabhängig davon muss ich aber sagen, dass Imogen richtig gut gespielt hat.
Ja, mega.
Also, sie hat sich da wirklich auch die Seele aus dem Leib gespielt. Weil es ist natürlich, es ist eine schwierige Figur, obviously. Aber sie war nicht zu vorsichtig, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja.
Sondern sie hat gesagt, okay, spring da jetzt wirklich kopfüber rein. Ich versuche das alles irgendwie zu spüren, mitzubringen, auf die Leinwand zu bekommen. Und das hat sie geschafft. Und ja.
Ja, ja, 100%. Also echt richtig, richtig starke Performance, weil es ist halt schon wirklich sie front and center. Also die wenigsten Szenen haben sie nicht mit drin. Also Screentime ist sehr hoch von ihr. Und hat sie echt richtig, richtig stark gemacht. Und da auch hat Kristen Stewart, würde ich sagen, halt eine gute Schauspielführung dargelegt.
Ja, da muss ich auch sagen, also vor allen Dingen so Szenen, wo ich jetzt mal sage, so, okay, hat sie jetzt kleine Mental Breakdowns oder sowas. Die waren dann aber auch nicht too much. Also die waren dann nicht so überspielt, dass es ins Lächerliche gezogen wurde, weil das kann ja auch mal schnell passieren. Und da haben die beiden richtig gut zusammengearbeitet. Und ja, wie du meintest, man hat richtig gemerkt, dass Kristen Stewart Regie geführt hat. Also sie hat wirklich Regie geführt.
So, und es ist ihre Vision.
Ist auch, ihre Vision. Sie hat Anweisungen gegeben. Sie hat das navigiert. So.
Das ist ihr Baby.
Ganz genau. Und das hat man gemerkt. Mhm. Ja.
Ja.
Also dafür echt krasses Regiedebüt.
Ja, filmisch fand ich den halt auch sehr schön. Also der ist auf 16 mm gefilmt. Und man sieht halt überall, das fand ich irgendwie einen schönen Touch halt noch. Also der ist nicht so quasi zugeschnitten, dass man nur das Bild sieht, sondern man sieht halt die ganze Zeit noch die Ränder vom Film.
Das war nice.
Das fand ich einen schönen Touch irgendwie.
Was ich gerade auch irgendwie so ein bisschen, jetzt wenn ich nochmal drüber nachdenke, eigentlich geschichtlich auch total nice finde, weil gerade bei diesem Film, so, es sind ja viele Rückblenden, es ist viel, was du irgendwie ne, in die Vergangenheit denkst oder Flashbacks oder aber auch allein, dass es ja die Geschichte von eben dieser Autorin ist. Und gerade dann, das ist die Geschichte und dann diesen Rahmen da zu haben, passt irgendwie richtig gut.
Ja, so nochmal, ja, als Einrahmung halt von dem Ganzen oder Einbettung. Ja,
ja.
Ja. Gut.
Ja, komme ich jetzt aber erst auf, so, ja, makes sense. Weil, also ich mir ist das nämlich auch aufgefallen und ich war so, oh, das passt, das ist nice. Und jetzt bin ich so, jetzt, now I know why.
Ja, also würde den Film auf jeden Fall auch empfehlen. Ist keine leichte Kost, obviously, wie man schon herausgehört hat.
Ja.
Aber definitiv sehenswert. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt noch so von Kristen Stewart auf uns zukommt. Ob noch was auf uns zukommt oder ob sie einfach wieder kein Funding kriegt.
Es war ein sehr Kristen Stewart-Film.
Ja.
Nichts anderes erwartet. Nee. In the best way possible.
Ja. Bei mir sind aus dem Kino übrigens 4 Leute rausgegangen.
Oh, crazy.
Kein großer Saal. Und der war relativ voll und 4 Leute sind rausgegangen.
Krass, bei mir ist niemand rausgegangen.
4 Männer, glaube ich.
Ey, bei mir waren die Männer sehr oft pinkeln, aber die kamen immer zurück.
Nee, ich habe nicht extra drauf geachtet, ob die wieder kamen, aber kamen sie nicht.
Naja.
Ja, naja, ich habe dem 4 Sterne gegeben, du 3,5.
Ja, ich musste noch mal ein paar Nächte drüber schlafen. Ne? Ich meine, du kriegst so viel Input, das ist einfach ein bisschen viel, um das sofort einordnen zu können.
Ja.
Und dann war ich nur so, hold on. Ja. Nee, gebe ich noch mal 1/2 Stern mehr.
Ja.
Ja.
Lassen wir es dabei.
Lassen wir es dabei.
Maus der Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die gleiche haben, deswegen sage ich einfach meine jetzt mal zuerst.
Mhm.
Amanda Seyfried.
Yes.
fand ihre Performance einfach so toll, so schön, so einfühlsam mit dem Gesang dazu. Einfach, ich finde sie einfach allgemein so sympathisch. Alles, was ich an Interviews von ihr sehe, was sie erzählt, irgendwie, dass sie irgendwelchen Krähen Futter hinstellt und dass sie dann gehofft hat, dass die ihr irgendwelche kleinen Geschenke bringen und sie kriegt irgendwie nur Müll und sie ist total enttäuscht und ich weiß nicht, ich finde sie einfach so sympathisch.
Sympathisch, die ganzen Interviews. Mhm. Letztens auch hat sie so ein bisschen so einen Rückblick gehabt zu Mamma Mia, wie das Film damals war und auch total funny eigentlich für Testament of Annie hatte sie so ein Prosthetic Butthole. Fand ich auch hilarious. Wie so das, ach so, übrigens, Leute, ich hatte.
Ja.
Und also, wie sie auch darüber redet, so, ich finde es einfach funny, so wie offen sie auch ist mit allen Sachen und sehr transparent. Und es ist einfach eine Maus. Ja. Schon immer.
Ja.
Schon immer gewesen.
Ja. Also, war es auch deine Maus?
Ja, es war auch meine
Maus.
Okay,
also hatte ich recht, dass du die gleich haben. Ja,
das sehr passend. Das war vorhersehbar, ja.
Ja, schon. Ja, that's it.
That's it. Dann geht's bald weiter.
Ja.
Wir üben in der Zwischenzeit den Schütteltanz, bis wir den auswendig können.
Ja, as you do. TikTok-Tänze sind overrated.
Just be a shaker.
Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.